Sehr interessant, die Josefs Geschichte ist vom Umfang her ungeheuer ausführliche Erzählung. Und da will ich nachher nochmal ein Wort drüber sagen, warum das im Wort Gottes so wichtig ist. Wir haben von David ausführliche Erzählungen, aber bei Josef ist direkt auffallend, wie viel dort steht, auch Abraham natürlich. Jetzt hat ja Josef die Brüder hart geängstigt. Wir sprachen über die Seelsorge Gottes an uns. Und als bei den Brüdern ein Sinneswandeln zu beobachten ist, gibt sich Josef seinen Brüdern zu erkennen. Da konnte Josef nicht länger an sich halten, vor allen, die um ihn herstanden. Und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen, und stand kein Mensch bei ihm, als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus des Pharao hörten. Und sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie vor seinem Angesicht. Er aber sprach zu seinen Brüdern, trete doch her zu mir, und sie traten herzu. Und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn es sind nun 2 Jahre, dass Hungersnot im Lande ist, und es sind noch 5 Jahre, dass weder Pflüge noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Das ist doch falsch. Ihr habt mich doch hergesandt. Nein, in allem Gott. Also, obwohl es natürlich so stimmt, dass sie schuld waren, dass es so ging, sieht er doch nur die Führung Gottes, auch in dem schweren Geschehen. Der hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägyptenland. Eilt nun und zieht hinauf zu meinem Vater und sagt ihm, das lässt dir Josef, dein Sohn, sagen. Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt. Komm herab zu mir, säume nicht. Du sollst im Lande Goschen wohnen und nahe bei mir sein, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, dein Kleinvieh und Großvieh und alles, was du hast. Ich will dich dort versorgen, denn es sind noch 5 Jahre Hungersnot, damit du nicht verarmst in deinem Haus und allem, was du hast. Siehe, eure Augen sehen es und die Augen meines Bruders Benjamin, dass ich leibhaftig mit euch rede. Verkündet meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt, eilt und kommt herab mit meinem Vater hierher. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte, und Benjamin weinte auch an seinem Halse. Und er küsste alle seine Brüder und weinte an ihrer Brust. Danach redeten seine Brüder mit ihm. Und als das Gerücht kam in das Pharao Haus, dass Josefs Brüder gekommen wären, gefiel es dem Pharao gut und allen seinen Großen. Und der Pharao sprach zu Josef, sage deinen Brüdern, macht es so, beladet eure Tiere, zieht hin, und wenn ihr ins Land Kanaan kommt, so nehmt euren Vater und alle die euren und kommt zu mir, und ich will euch das Beste geben in Ägyptenland, das ihr essen sollt, das Fett des Landes, und gebiete ihnen, macht es so. Nehmt mit euch aus Ägyptenland Wagen für eure Kinder und Frauen und bringt euren Vater mit und kommt. Und seht euren Hausrat nicht an, denn das Beste des ganzen Landes Ägypten soll euer sein. Die Söhne Israels taten so, und Josef gab ihnen Wagen nach dem Befehl des Pharao und Zehrung auf den Weg und gab ihnen allen, einem jeden, ein Feierkleid, aber Benjamin gab er 300 Silberstücke. Und 5 Feierkleider. Und seinem Vater sandte er 10 Esel mit den Besten aus Ägypten beladen und 10 Eselinnen mit Getreide und Brot, mit Zehrung für seinen Vater auf dem Weg. Damit entließ er seine Brüder und sie zogen hin. Und er sprach zu ihnen, das hat ihr Mutter sicher auch immer gesagt, zankert nicht auf dem Wege. So zogen sie hinauf von Ägypten und kamen ins Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob und verkündeten ihm und sprachen, Josef lebt noch und ist Herr über ganz Ägyptenland. Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Da sagten sie ihm alle Worte Josefs, die er zu ihnen gesagt hatte. Und als er die Wagen sah, die ihm Josef gesandt hatte, um ihn zu holen, wurde der Geist Jakobs, ihres Vaters, lebendig. Und Israel sprach: Mir ist genug, dass mein Sohn Josef noch lebt. Ich will hin und ihn sehen, ehe ich sterbe. Wir reden ja auch immer zwischen den Bibelstunden miteinander, und das ist immer wieder gut, auch von Ihnen ein wenig zu hören, was Sie beim Bibellesen interessiert und bewegt. Zunächst einmal, diese Geschichten sind wirklich so passiert. Sind Geschichten in unserer Welt abgelaufen, passen hinein in die ägyptische Geschichte, auch wenn wir nicht genau datieren können, wann das in der ägyptischen Geschichte war. Die Ägypter haben ja nie Niederlagen beschrieben. Deshalb wissen wir auch nicht, wann der Auszug der Kinder Israel war. Aber wer in Luxor steht, kann an den dortigen Abbildungen der in Ägypten wohnenden Volksstämme auch die Erinnerung an Israeliten sehen, sowohl im Gesicht, auch mit der Erwähnung Israels später. Also es gibt mit all dem, was wir in den Urkunden haben aus Ägypten, gar nichts, was dem biblischen Bericht irgendwo im Wege steht. Aber das kann ja nicht genug sein, Geschichten zu lesen. Dann könnten wir griechische Geschichte lesen oder mesopotamische Geschichte oder sonst etwas. Die Bibel ist Gottes Wort, Gottes Offenbarung. Was offenbart Gott in diesen wirklichen geschehenen Abläufen? Er offenbart sein Handeln. Und das ist jetzt wichtig. Gott handelt so durch die Zeiten, wie er bei Abraham gehandelt hat, wie er bei Noah gehandelt hat, so handelt Gott. Gott ändert sich nicht. Er bleibt sich selber treu. Und das ist jetzt wichtig. An diesem Wort Gottes haben wir eine ganz große Hilfe, Gott zu erkennen. Jetzt kommt noch was hinzu. Über diesem, dass Gott immer wieder gleich handelt, werden viele Dinge typisch, wie Gott ist. Zum Beispiel hochinteressant, nehmen wir ganz anderes erzählen aus dem Abraham, als Abraham seinen Sohn Isaac opfern soll. Und auf den Berg Moria geht, ist es ja interessant, dass das später den Tempelberg gibt, der Berg Moria in Jerusalem. Das ist der Berg Moria, wo heute der Felsendom steht, diese Moschee. Und je länger wir diese Geschichte lesen, merken wir, Gott will ja gar nicht das Opfer von Abraham. Aber Gott hat ja nachher selber das Opfer gebracht, dass er seinen Sohn Jesus geopfert hat. Auf einmal merken wir, das hat ja eine Beziehung zu dem, was erst in der Fülle der Offenbarung kam. Das, was wir bei Abraham sehen, ist schon in Andeutungen da. Deshalb ist das wirklich so passiert. Aber weil Gott eben der gleiche ist, hat er schon etwas gezeigt. Das merken wir ganz besonders im Neuen Testament bei den Briefen des Paulus oder des Petrus, dass sie großen Wert darauf legen, zu sagen, ich kann aus der Bibel heraus viel im Neuen Bund verstehen. Zum Beispiel der Hebräerbrief macht immer wieder deutlich und sagt, alles ist eine Vorabschattung des Kommenden. Also wie im Schattenumriss, bloß so andeutungsweise zu sehen, Gott hat sein Volk schon vorbereitet. Man hat eigentlich schon das erkennen können, das Erbarmen Gottes, seine Liebe. Weil Gott eben der gleiche ist. Aber es ist in der richtigen Fülle erst in Jesus sichtbar geworden. Und so wird zum Beispiel auch gesagt, die Opfer oder der Tempeldienst, den brauchen wir heute gar nicht mehr, weil das eigentlich nur ein Hinweis war, der Priesterdienst. Wir haben dann ganz besonders beim David solche Hinweise, das Königtum Davids, weil ja David schon sagt, da wird noch ein ganz anderer König kommen nach mir. Der David ist ja erst der Vorläufer, dass Gott noch weiteres tun wird und sein Heil schaffen wird. Und auch bei Mose ist das ganz wichtig, dass das alles Spuren zum Kreuz Jesu sind. Bei Mose, wie er bittet für das schuldig gewordene Volk nach dem Opfer, nachdem sie das goldene Kalb angebetet haben. Verstehen Sie, ist immer wieder, es hat Mose gebeten. Und dann heißt, einen Propheten wie mich wird der Herr erwecken. Da wird nochmal einer kommen, der das noch viel größer macht, als es Mose war. Sie wissen, dass die Juden auch im Elia den kommenden Messias erwarten. Das ist eine ganz große Erwartung heute in Israel. Bei jedem Fest wird ein Platz freigehalten, falls der Elia kommt. Das ist der Messias. Und wir sagen, Elia ist schon gekommen. Und die Schrift im Alten Bund weist auf Christus hin. Jetzt wollen wir das nicht so machen, dass wir alles drücken und drängen, aber es ist ganz auffallend. Zum Beispiel haben die Brüderversammlungen, Sie wissen, was das sind, die Brüderversammlungen, der Neckarstraße gibt es eine Brüderversammlung, der Darbisten von Dillenburg haben die ihr Zentrum, die haben Bücher, ein Buch, das haben wir auch zu Hause stehen, seid einfach Vorbilder. Und da haben sie seitenlang an der Gestalt Josefs gezeigt, wo da lauter Hinweise auf Christus sind. Ich möchte Sie gar nicht mit der Fülle jetzt ermüden, sondern das ist hochinteressant, je mehr man in der Bibel forscht. Und ich denke, wir haben erst ganz wenig entdeckt, dass die Bibel ein ganzes wunderbares Geheimnis hat, nämlich dass da viel, viel Dinge sichtbar werden, je länger man sich mit der Bibel beschäftigt. Und wir wollen jetzt nur ganz kleine Dinge erkennen heute Abend, wirklich nur bruchstückhaft, und Sie können beim Bibellesen noch viel, viel mehr erkennen. Zuerst ist diese Josefsgeschichte für uns wichtig. Was will sie uns denn zeigen? Was ist der Inhalt? Was will uns Gott daran groß machen? Man kann mit der Schuld nicht leben, mit der Schuld. In unserer Zeit heute ist die Schuld kein Thema mehr. Viele Christen sind der Meinung, Schuld, darüber redet man nicht. Das hat vielleicht den Martin Luther noch bewegt, aber mich interessiert das nimmer. Ich habe ja ganz selten so eine Reaktion gehabt auf eine Predigt wie vom Sonntag, wo es ums Zusammenleben ging und unser Schuldigwerden an unserem Nächsten. Das ist eigentlich so ein Thema. Und ich denke, die Schuld ist unser wichtigstes Problem heute. Wir können bloß nirgendwo drüber reden, weil nirgendwo drüber gesprochen wird. Und das ist ganz schlimm, wenn man heute nicht dauernd über das Problem spricht. Das belastet uns im Umgang mit Gott. Wir können gar nicht so gut, weil die Schuld da ist. Nun kann man über Schuld nicht streiten. Schuld muss der Geist Gottes aufdecken. Und das ist Josefs Geschichte, super Geschichte. Wie die Brüder noch ganz toll sagen, wir sind ehrliche Leute. Gell, wir können auch so im Brustton der Überzeugung des Sagen und dabei, wenn wir für uns allein sind, wissen wir doch, was in unserem Leben alles Schlimmes ist. Und oft verstehen wir uns selber nicht, aber wir können mit niemand drüber reden, weil wir Angst haben, was sagt der andere zu uns. Und das Große ist doch, dass wir Christen dauernd von dem reden können und die Vergebung kriegen. Ist doch herrlich. Als Erste, Schuld muss weggeräumt werden, aber wie kann man Schuld erkennen? Schuld kann man erst erkennen, wenn der Geist Gottes Schuld aufdeckt. Und das ist ein ganz langer Prozess, bis man Schuld wirklich so sieht, wie sie war. Wir wissen es auch bei anderen Gottesmännern, etwa der David hat lange Zeit die Schuld gar nicht gesehen, als er sich so versündigt hat an der Frau des Uriah, an der Bathseba. Er hat einfach gemeint, was ich getan habe, ist recht. Das kann selbst bei gläubigen Leuten sein, dass sie sagen, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Und die anderen sagen, es gibt es doch gar nicht, dass der so verblendet ist. Gläubige Leute. Und dann deckt es Gott ganz plötzlich auf und dann kann man überhaupt nicht mehr weiterleben. Dann bedrückt einen Schuld so sehr, dass man nimmer damit fertig wird. Weil Schuld kann man nicht selber bewältigen. Wo hat heute unsere Generation eine Möglichkeit, Schuld zu bewältigen? Die Psychologen auch nicht. Die wissen auch keine Bewältigung. Die sagen nur, das ist nicht so schlimm oder damit musst du leben oder so. Aber es gibt keinen Platz für was Gewaltiges wie die Vergebung. Und das ist das Nächste, was uns die Josefsgeschichte zeigt, dass es eine Vergebung gibt. Denn es ist völlig unglaublich, dass der Josef diese Vergebung so überströmend herzlich verkündet. Und jetzt, sehen Sie, das ist in der Welt noch nie sonst passiert, außer beim Josef und dann im Handeln Gottes. Weil niemand so vergeben kann. Das gibt's gar nicht. Die Blutgeschichten in Jugoslawien, die werden noch über Generationen weitergereicht. Da gibt's keine Vergebung. Und da gibt's neues Blutvergießen. Wir kennen das von allen Völkern und wir wissen, wie das ist in unserem eigenen Leben. Das Vergeben, das ist ein ganz, ganz großes Wunder. Und zwar, wie der Josef an seinen Brüdern handelt. Vielleicht war es Ihnen in der Vergangenheit, den letzten Dienstagabend, so vorgekommen, wie wenn der Josef mit seinen Brüdern spielt. Das ist nicht der Fall. Sondern es ist das Heilshandeln Gottes. Und jetzt muss ich mal sagen, wenn wir es jetzt übertragen, wie geht Gott mit uns um? Ich kann nur hoffen, dass Gott in ihrem Leben ihnen die Augen öffnet für ihre Schuld, über ihrem Leben, dass sie sagen, seit einiger Zeit sehe ich manches in meinem Leben so, dass ich drüber belastet bin. Ist doch ganz wunderbar, dann kommen sie ganz schnell zur Vergebung Gottes, denn das will Gott nur. Gott will sie nicht demütigen, Gott will doch nicht einen Menschen schlecht machen. Wo hat das Jesus getan? Aber ich kann Gott nur erkennen über diesen Doppelschritt. Ich kann Gott immer nur erkennen, und das ist ein Grundgesetz des Reiches Gottes, über der Schuld kann ich nur seine Liebe erkennen. Ich kann die Liebe Gottes nicht erkennen, wenn ich nicht meine Schuld vorher gesehen habe. Ist es ein ehrendes Gesetz? Es ist ein ehrendes Gesetz. Sie können Kinder die Liebe Gottes dozieren, und es bleibt wirklich ein Witz nachher. Das geht nicht tief. Ein Mensch kann die Liebe Gottes erst erfahren, wenn er sie erlebt hat über der Vergebung. Und das ist ganz tief im ersten Buch Mose schon drin. Und das ist Paulus' Predigt. Wenn wir den Römerbrief haben, nicht, wo er dann wieder sagt, wie ich unter dem Gesetz Gottes zusammenbreche. Und dann erlebe ich das Wunder der Versöhnung in Jesus. Christus hat mich gerecht gemacht. Mein Leben neu gemacht. Die Freude des Glaubens kann nur dort entstehen, wo ich die Schuld erkannt habe. Und darüber wird mir das Handeln Gottes groß. Und darum natürlich ist Gott auch ein Richter. Jetzt, wie kann ich das predigen? Ich kann es nicht predigen auf eine bestimmte Weise. Es ist interessant, wenn heute ein Mensch zum Glauben kommt, dann sagt doch, zum ersten Mal wurde mir das Evangelium gepredigt. Stimmt gar nicht. Er hat es bestimmt schon 1000 Mal gehört oder 100 Mal. Er hat es bloß nicht kapiert. Und wenn der Groschen fällt, das kann nur der Heilige Geist machen, dann auf einmal sagt man, ja, aber jetzt? Sehen Sie, das ist ein Geheimnis. Da wird man ungerecht und sagt, ja, warum haben die mir vorher das nicht gepredigt? Die haben so gepredigt, sie haben nicht zugehört. Und man hat nicht zugehört und hat es nicht verstehen können. Die Brüder Josefs haben es nicht begreifen können, bis der Geist Gottes ihnen das deutlich gemacht hat. Und wie geht das bei ihnen? Vielleicht ist das nur durch eine Krankheit möglich, durch eine bittere Lebenserfahrung, irgendwo, wo Menschen plötzlich das begreifen. Wir hatten ja bei unserer Freizeit damals in Korsika einen Arzt, der dort in einem benachbarten, was ist, deutschen Wanderverein tätig war und erst mit Alter von 75 Jahren zu dem neues Leben darüber kam und dann sagte, wie kann ich ein ganzes Leben daran vorbeilaufen? Ich habe erst gemerkt, was Gott meinem Leben gibt. Es war für uns so faszinierend, er hat auf jeder Wanderung bloß erzählt, so die erste Freude eines Menschen, der durchbricht zum Evangelium. Es ist alles sonnenklar, wie war ich so verbohrt und jetzt verstehe ich es. Ich habe es dort im neuen Lebenszentrum erst entdeckt, was Evangelium ist. Der hat es natürlich oft vorher gehört, aber hat es nicht entdeckt. Beim Glauben ist so, da kann man drin sitzen, gelangweilt, warum schreit er so, sondern versteht es überhaupt nicht. Da geht es irgendwo um mich und das kann man auch nicht reden und das sieht man so toll bei den Brüdern. Dass sie das einfach nicht verstehen, erst wie sie durch ein ganz anderes Erlebnis dahin kommen und dann auf einmal ihre Schuld sehen und begreifen. Man kann also nicht das so machen, dass man jetzt sagt, jetzt ängstige ich jemanden, das hat gar keinen Wert. Sie können Menschen, gottlose Menschen von der Hölle alles Mögliche erzählen, da lächeln die noch mehr drüber. Das, was eigentlich Menschen am meisten überführt, auch vom heiligen Gott, ist das Kreuz Jesu. Gerade die Liebe Jesu, die überwältigt Menschen. Das Passionsgeschehen. Ich habe Ihnen ja mal erzählt, dass die Grönländer Eskimos über das am meisten bewegt waren. Ich kann nur unterm Kreuz Jesu wirklich das begreifen. Es muss uns immer wieder auch deutlich werden, dass ich das irgendwo anschaulich schildere, dass ich über mein Leben anderen Menschen bezeuge. Fangen Sie bitte nie an, Menschen zu drohen oder mit bösen Worten. Das hilft gar nicht, das ist nicht gemeint mit Gesetz. Es ist ein ganz zartes Wirken des Heiligen Geistes, das Menschen erschrecken. Wenn ich an Beispiele in der Bibel denke, dann ist am wunderbarsten beim Petrus. Was war denn eigentlich bei dem Petrus passiert? Jesus hat gepredigt, Jesus hat bestimmt keine Drohworte gepredigt. Jesus hat sein Evangelium gepredigt, seine Geschichten erzählt und dann hat er ihn hinausgeschickt und er hat das Netz geworfen und was ist passiert? Das Netz war voller Fische, so dass sie es kaum aus dem See ziehen konnten. Und was passiert? Petrus steigt aus und sagt, Herr, geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Verstehen Sie? Über eine Wohltat ist dieser Zusammenbruch geschehen. Und dann geht es ganz wunderbar. In dem Augenblick greift Jesus nach ihm und sagt: Petrus, genau das Gleiche, was der Josef macht. Komm her, du bist doch mein Menschenfischer. Und Gott sucht an uns gar nicht mehr Zerknirschung, als dass wir endlich sagen: Ja, Herr, das bin ich. Und dann darf ich seine Liebe fassen, in der ganzen überwältigenden Weise. Aber jetzt gehen wir mal nochmal entlang dem Bibelabschnitt. Die Ausleger, die tun natürlich immer gerne in der Bibel ein wenig auch entlang gehen. Das darf man. Aber das ist dann persönliche Überzeugung. Zum Beispiel ein Bibelausleger sagt: So ist es ja auch wirklich, wie der Josef alle wegschickt. Dies kann man nur unter mit Jesus allein erleben, was es ist, wie der Josef sich mit seinen Brüdern versöhnt, wenn Jesus uns seine ganze Liebe schenkt. Wenn man plötzlich erkennt, Jesus ist da. Jetzt entschuldigen Sie, wenn ich es immer gleich so gleich übertrage. Aber nochmal, bleiben wir zuerst mal beim Josef stehen. Der Josef hat in dem Augenblick, wie er merkt, seine Brüder haben in ihrem Herzen, das heißt in ihrem innersten Denken und Meinen, ihrem Personenkern drin, da haben sie eine ganz große Wandlung vollzogen, haben wir ja gemerkt. Zum ersten Mal stehen sie für ihren Bruder ein und da sehen sie alles und die Verantwortung für den Vater. Und da muss er sich erbarmen. Und da weint er hemmungslos. Und das nicht bloß irgendeine Gefühlsaufwallung, sondern das ist sein Innerstes. Weil er noch mehr unter dieser ganzen Sturheit der Brüder gelitten hat. Und da merken Sie es erst. Dem Josef ist schwer gefallen, seinen Brüdern gegenüber hart zu sein. Wahrscheinlich hätte er schon viel gern das Geheimnis gelüftet. Weil er will sie ja nicht foltern. Nicht, dass ich meinte, das sei Sadismus, die hat er ja gequält, sondern hat sie so lange wie irgend möglich, und bloß, wir müssen doch zur Umkehr kommen. Und als endlich die erste Buße da war, das ist das entscheidende biblische Wort Buße, Umkehr. Das ist für der Josef größte Freude. Die Brüder kapieren es noch gar nicht. Er kann sich vor ihnen zu erkennen geben. Und dieses, was hier abläuft, das ist so ein wunderbares Modell für das, was noch viel größer und wunderbarer stattfindet. Wenn ein Sünder Buße tut und im Himmel, wissen Sie, dass Jesus nicht herzerbrechend weint, wenn ein schuldiger Mensch in seinem Leben endlich Frieden mit Gott macht. Er muss sich doch erbarmen. Er leidet doch mit dieser Welt. Was leidet er unter unserer Verstocktheit? Wann endlich kommst du heim? Warum hat Jesus vor Jerusalem geweint? Und natürlich ist das schon abgebildet in dem, was kommt. Es ist wirklich so passiert und trotzdem, so hat kein Mensch mehr gehandelt. Wir heulen, wenn uns Schmerz zugefügt wird. Aber das Weinen, um den Verlorenen zu retten, euch Brüder, die hat er doch geliebt, endlich seid ihr da. Und jetzt kann er die ganze Liebe schenken. Das, was immer wieder vom Erbarmen Gottes in der Bibel drin steht, dass ich mich sein erbarmen muss. Ich kann doch Israel nicht dahin geben. Gott lässt sie dann in die Leidensgeschichte hineingehen. Und das ist wieder übertragen für uns. Bloß, dass sie immer in ihrem Leben Augen dafür haben, wie Christus sie sucht und ihnen seine ganze Liebe geben will. Und das ist so, da braucht niemand zugucken. Sie müssen das einmal entdecken in ihrem Leben, wie Jesus sich ihrer erbarmt und sie lieb hat. Und das ist ihr Geheimnis, das sie in dieser Welt tragen dürfen, bis sie einmal Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Das Geheimnis, das sie haben, das sie mit Jesus Christus verbindet. Er ist mein Bruder, mein Heiland und mein Erlöser. Die Brüder konnten dieses Wort in dem Augenblick gar nicht verstehen, sondern sie erschrecken. Und das ist ja auch genauso, wenn Menschen zum Glauben kommen und dann erleben, wie plötzlich die ganze Vergebung ihnen zugesprochen hat. Das ist nicht möglich, dass es alles abgewischt ist. Und die stehen noch ganz da unter dem Bann des Schweren, das geschehen ist. Und da merken sie, Gott will mit uns gar nicht diese Schuld so vorhalten, wie wir es vielleicht mit der Erziehung tun oder mit schwierigen Menschen, wenn wir sagen, ich habe schon vor ein paar Jahren, ich habe es notiert und ich erinnere mich noch genau, wie böse du schon oft warst. Weil Gott ist wirklich weggetan. In der Vergebung ist es ausgelöscht, wird nie mehr vorgeholt. Ich habe jetzt so oft im Gottesdienst von der Corrie ten Boom erzählt, das war ja immer ihre große Sache, wenn sie da in Stuttgart gesprochen hat, dass sie von der Vergebung sprach. Das hat sie so überwältigend tun können, wenn Jesus vergeben hat, dann ist es in das Meerestiefe versenkt und da ist ein Schild am Ufer, Fischen verboten. Darf es nicht nochmal rausziehen, es ist weggetan. Das will er, so wie Josef mit seinen Brüdern umgeht, so vergibt Jesus. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretung und von uns an Ost und West holt sich nie ein. Die sind unerreichbar getrennt. Und so macht's bloß der Herr. Aber wichtig, es muss durch das Erschrecken durch. Wenn Sie wissen wollen, wo die Schäden in der heutigen Verkündigung auch liegen heute, dass die Menschen nicht mehr erschrecken. Und dass man in der Verkündigung auch im Hauskreis oft Angst hat, darüber zu reden, vom Zorn Gottes, vom Erschrecken über Schuld. Ich möchte Ihnen das Mut machen, dass Sie zeugnishaft von Ihrem Leben das anderen erzählen, denn sonst kommt einer nie zum Licht. Ich kann Gott nicht finden, bloß indem ich von Blümlein und Sonnenschein und von den Farben des Regenbogens erzähle. Ich muss davon reden, wie Gott unser Leben richtet. Und wie wir oft erst aus ganz tiefen Lebensführungen offen werden für das Wort des Evangeliums. Aus der Buße, aus der Erkenntnis der Schuld. Und das ist ein wichtiges Grundgesetz. Und das zieht sich die ganze Bibel durch. Am meisten durch die Paulusbriefe. So. Und sie konnten ihm nicht antworten. Und dann erzählt er es ihnen, sie sind, ich bin doch Josef, euer Bruder. Und wieder haben Sie nur Angst. Es kommt ja nachher noch zum Vorschein, wir werden das in den nächsten Dienstagen denn noch haben, nach dem Sommerabend. Sie haben nach dem Tod des Vaters, als der Jakob starb, Todesangst gehabt, jetzt kommt doch noch die alte Rechnung. Er hat sicher bloß gewartet, bis der Vater tot ist. Sie haben es nicht glauben können. Menschen können die große Vergebung Gottes nicht glauben, weil wir Menschen ein kleines Herz haben. Die Vergebung Gottes ist so was Großes, dass sie bei Menschen nicht da ist. Ausgelöscht und nicht mehr vorgeholt. Für alle Zeiten. Man stellt doch der Petrus immer mit dem Schlüssel dar, das wissen Sie, Himmelsschlüssel. So falls nicht der Petrus hat der Himmelsschlüssel, sondern was Jesus und Petrus sagt, ist Ihr Seelsorgeamt. Wenn jemand Ihnen beichtet, dürfen Sie im Namen Jesus sagen, vergeben und vergessen, oder welchen ihr die Sünde behaltet, dem sind Sie behalten, der trägt sie mit sich. Dürfen Menschen auch bewusst machen, wie schwer Schuld ist. Und Sie haben den Schlüssel für Menschen, die die Türe zum Himmel aufmacht oder zuschließt. Ungeheure Sache. Hat Jesus seinen Jüngern in die Hand gelegt. Sie können das gar nicht glauben, dass der Josef so vergibt. Und Josef geht so weit und sagt, mein ganzes Leben ist nur für eure Rettung gewesen. Vers 5. Nur für eure Rettung. Gott hat mich hierher gesandt. Ich hätte gedacht, beim Josef hätte es noch einen Stolz gegeben. We are the champions. Ich bin ein Cleverle. Ich habe es zu was gebracht. Ihr seid alte Viehhirten. Ihr habt doch immer gewusst, dass ich besser bin als ihr. Steckt doch in uns drin. Wie der Josef nur für seine Brüder denkt. Mein ganzes Leben ist nur ein Dienst für meine Brüder. Meinen Sie, kein Mensch hat so gelebt nach Josef mehr. Nur gelebt, so wie der Sohn Gottes sich dahin gibt. Eure Rettung, die hat mich das ganze Leben bewegt. Wie kann ich euer Leben zurückbringen? Vielleicht werden wir es erst in der Ewigkeit verstehen können, dass Gott immer sich nur darum gesorgt hat. Wir haben uns vielleicht gesorgt, wie wir ein bisschen die Kirche ein bisschen peppiger machen und ein bisschen modischer. Nein, Gott hat immer nur gesagt, wie er retten kann. Die ganze Art Gottes ist so einfach auf das eine Ziel zu. Und es gibt ein Thema, das wir Christen haben, dass wir andere Menschen retten. Und da brauchen wir Leidenschaft in Liebe und in Güte dazu, dass man allen Menschen sagt, das ist aber eins in deinem Leben wichtig. Und wenn sie es ihren Enkeln sagen oder ihren Nachbarn sagen, Es geht nicht um die Kirche gehen, es geht nicht um Singen aus dem Gesangbuch, was, sondern Gott hat dich lieb und sucht dich und will dein Leben erneuern. Das wollen wir irgendwo Menschen rüberbringen. Und ich denke immer wieder, wo das in ihnen eine Leidenschaft wird, können sie es auch irgendwo erleben, aber wo sie auch beten für andere Menschen. Geschieht das. Vers 7, dass er euch übrig lasse auf Erden euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Israel ist nach Ägypten gezogen, aber dieses Ägypten war später eine ganz große Anfechtung und Israel ist da fast von Gott weggekommen. Die Schätze Ägyptens blieben zeitlebens für Israel immer eine Versuchung. Ich sage immer wieder, wenn wir die Ägyptenreise machen im nächsten März, ist es immer noch belastend, was sind diese riesen Tempel, dass da nichts blieb. Doch, in dem großen Gegensatz, für Israel immer versuchen wir, lasst uns wieder zurückgehen nach Ägypten, dort hatten wir genug zu essen. Nein, das Volk Gottes muss dort gehen, wo Gott sie führt, durch die Wüste nach Kanaan. Das war der Verheißungsweg. Und dieser Weg, den dann Israel ging über Josef nach Ägypten, wurde später ein sehr schwieriger Weg. 430 Jahre, oder was waren sie in Ägypten? Ganz kompliziert, bis Gott sie wieder rausgeholt hat. Und später haben sie immer wieder auch versucht, zur Königszeit auf die Rosse Ägyptens ihr Vertrauen zu setzen. Und Gott sagt, nein, nicht, dass euer Herz an Ägypten hängt. Das ist nichts, sondern nur zum Überleben. Gott wollte ihnen was ganz anderes sichtbar machen. Aber sie sollten Gott allein gehören und sich trennen von Ägypten. Sie haben sie ja nur trennen können, weil die Ägypter sich von ihnen getrennt haben. Die große Gefahr, das ist Gottes Volk vermischt mit der Welt. Jetzt sagt er, ihr dürft also da siedeln im Lande Gosen. Ich kann das noch kurz andeuten, dass es ein Problem war, wenn der Josef sagt, ihr dürft im Lande Gosen, im besten Landesteil siedeln. Sie wissen, dass Ägypten gar keinen großen Raum hat. Das kann man sich ja vorher gar nicht vorstellen, dass bloß rechts und links vom Nil ein schmaler Streifen Ackerland ist. Alles andere ist Wüste. Und da dürft ihr siedeln. Am besten Land vorne im Delta, im Mündungsgebiet dürft ihr siedeln. Er hat ja den Pharao noch gar nicht gefragt, aber man sieht, welch einen Einfluss der Josef hatte, dass er das gleich sagen kann. Aber es kommt ja nachher in dem Bericht raus, wie die Ägypter auch sagen, das sind Viehhirten und auf die gucken sie ganz arg runter. Das sind Beduinen, das sind keine Sesshaften. Wir sagen das heute mit einem anderen Wort, das sind Zigeuner. Da war es klar für die Ägypter, das sind keine Kulturmenschen. Und wie trotzdem der Josef den Vater dort herbringt, wir haben das noch gelesen, wie der Vater Jakob ein kaltes Herz hat. Er kann es überhaupt nicht glauben. Er hat es erst entdeckt an den schicken Wagen. Vielleicht haben wir auch so materiellen Sinn, dass wir erst die Güte Gottes richtig begreifen können, wenn wir die Wunder sehen, die sichtbaren Zeichen. Wir können es gar nicht glauben. Steht auch bei den Jüngern da nach der Auferstehung, sie konnten es nicht glauben. Es ist ganz arg schwierig mit dem Glauben, weil wir alle solche Augenmenschen sind. Wie hat der Josef seinen Brüdern es gezeigt? Mit einem Kuss, mit einem Wangenkuss. Ein ganz besonderes Zeichen der Vertrautheit. Und ich bin überzeugt, es gibt so ein Zeichen, wo der Herr sich ihnen auch zu erkennen gibt in seiner Liebe. Nicht durch einen Kuss. Aber in der ganz großen Liebe und im Vertrauen, wo sie wissen, ich bin angenommen. Ich gehöre meinem Herrn. Wie der Josef zu seinen Brüdern kommt, sie merken wirklich, jetzt ist gut. Die stehen noch da, wie vom Donner gerührt. So arg schön, wenn man in der Seelsorge, ich darf Ihnen auch immer wieder Mut machen, Menschen in einem Beichtgespräch und dann die Hände auflegen kann, da sind oft die Tränen noch nicht abgewischt, weil man selber sich schämt und leidet. Und dann die herrliche Vergebung, das ist was Wunderbares, dass der Herr einen zu sich drückt und sagt, du sollst mein sein. Ich darf ganz nah in der Nähe dieses Herrn leben. Entschuldigen Sie, dass ich immer gleich die Brücke schlage. Ich kann die Josefs Geschichte nicht anders lesen als eine Geschichte, die dann in Jesus noch viel wunderbarer sich ereignet hat, in der Lösung meiner Schuld und im Klären aller meiner Probleme. Ich möchte hier abschließen. Wir haben eine Menge jetzt da durchgelesen bei dieser Josefsgeschichte. Wir machen dann noch weiter, müssen sehen, was wir noch ausgreifen. Ich hätte auch gern noch den Jakobssegen dann genommen, der auf jeden Fall über seine Söhne Ephraim und Manasse, das Sterben. Sie wissen doch, dass da beim Jakob in seinem Sterben nochmal ganz groß war, wie er sich aufrichtet. Ich warte auf dein Heil. Und wie er da schon den Messias sieht, das ist ganz toll, wie es alles auf Christus hindeutet. Gut, hoffe, dass Sie heute Abend eine Ermutigung bekommen haben, in dieser unvergleichlichen Vergebung die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Bei Josef schon ganz wunderbar ausgebildet, noch viel herrlicher. Hoffentlich haben Sie es so erlebt und erleben Sie es bei sich. Alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst. Und die noch ganz schockiert dastehen und es nicht fassen können. Das Wunder, das geschehen ist. Gott will nichts anderes, keine andere Rache, als nur seine Liebe versichern. Und unsere Umkehr und unsere Errettung. Ohne dieses Bekenntnis meiner Schuld gibt es keine Errettung. Gibt es keine. So wenig der verlorene Sohn das Vaterhaus wiederfinden kann, ohne Aussprechen seiner Schuld. Das ist der Schlüssel im Schloss. Ohne das geht's nicht.